Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Dopingbereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage, Folge 48.
Hallo liebe Advantage-Hörerin, grüße euch. Die neue Folge geht nicht direkt los mit einem sehr coolen Interview direkt aus Wimbledon mit Daniel Mastur, sondern mit einem kleinen Intro von mir. Ich dachte, ich erkläre einfach mal ein paar Dinge und gebe euch ein bisschen so, im Englischen sagt man ja so schön, das größere Bild, the bigger picture, wie Dinge so ablaufen und wie Episoden zustande kommen oder auch manchmal nicht zustande kommen und was mich gerade in meinem Berufsleben so ein bisschen interessiert, weil ich auch immer viele, viele Nachrichten von Patreons bekomme, aber auch von auf der Instagram-Seite vor allem. Und das möchte ich einfach mal so ein bisschen abarbeiten, weil es momentan so stressig ist und der eine oder andere auch vielleicht gemerkt hat, hey, der antwortet ja gar nicht mehr so schnell wie sonst. Das bitte ich zu entschuldigen. Es hat positive Gründe, dass ich relativ viele Aufträge habe und dass ein bisschen Normalität eingekehrt ist, zumindest ein bisschen. Deswegen mal ein bisschen chronologisch. Zum Podcast diese Woche. Ich hatte geplant und war und bin im guten Austausch mit Jule Niemeyer, 21 Jahre jung, deutsche Tennisspielerin, die dieses Jahr, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, super performt. Und wir sind in Kontakt und sie hat ja Wimbledon-Quali gespielt und ich hatte sie vor der Quali kontaktiert und haben dann ausgemacht, dass wir die Quali abwarten und dann gucken, ob wir sie vorstellen und direkt nach der Quali was machen. Ihr wisst sicherlich, die, die es verfolgt haben, dass es total unglücklich gelaufen ist für sie. Spielerisch super abgeliefert und in der letzten Quali-Runde im engen dritten Satz umgeknickt. Noch zu Ende gespielt, in der Verlängerung verloren. Also wirklich Worst-Case-Szenario. Und wir hatten danach auch noch mal kurz Kontakt. Ich habe dann geschrieben, dass es natürlich total verständlich ist. Wäre für jeden von uns, dass sie jetzt erstmal sich auskuriert und das auch erstmal verarbeitet und dass wir dann so eine Episode nicht erzwingen. Jule Niemeyer wird aber über kurz oder lang in den nächsten Wochen auf jeden Fall Interview-Gast sein. Dann war das große Glück, dass mit Oscar Otte und Daniel Mastur zwei Männer die Quali geschafft haben, auch wieder sehr souverän. Oscar Otte das zweite Mal in Folge sogar nach Paris, wo er ja Sascha Zverev in der ersten Runde am Rande einer Niederlage hatte mit 2-0 Satzführung, der sehr, sehr viel Orga aber zu tun hat, auch als sehr geselliger Mensch sehr viele Leute eingeladen hat nach Wimbledon und Familie kommt. Das war jetzt auch ein bisschen stressig und Daniel Mastur war jetzt zum dritten Mal zu Gast im Advantage Podcast, der ja auch selbst Patreon ist. Ihr wisst, diesen Podcast, der Podcast ist werbefrei und unabhängig. Nur ich bestimme die Themen und nicht, weil ich egomäßig bestimmen will, sondern weil ich einfach über alles sprechen will, was gerade so in den Sinn kommt. Auch schlechtere Themen wie Doping oder Matchfixing, wenn sie angebracht sind. Und mittlerweile genau 50 Leute, die diesen Podcast unterstützen. Ich verdiene etwas mehr als 200 Euro brutto damit pro Monat. Würde mir wünschen, wenn es Stammhörerinnen und Hörer von euch gibt, die alle Episoden den freien Teil hören, 3 Tage später kommt ja der freie Teil immer zu 50-65% der Folge raus, dass vielleicht der eine oder andere noch dazukommt in den nächsten Wochen und Monaten. Das hilft mir ungemein, auch wenn die Auftragslage besser geworden ist. Wieder ist noch nicht so, dass es komplett stabil ist und bei mir steht auch ein Umzug an und ich bleibe in der Region hier und es ist alles in Ordnung. Aber für das Projekt, um das Projekt deswegen, wäre es cool, wenn da peu à peu noch mehr Leute dazu kommen. Und einen fetten, fetten Dank an alle, die regelmäßig unterstützen, die das Abo nicht kündigen, wenn mal eine Episode 2-3 Tage zu spät kommt. Ich bemühe mich immer. Ich war ja auch diese Woche in Bad Homburg, das wollte ich euch auch noch erklären. Mein Ziel war dann irgendwann, Insights zu haben, weil das für euch ja auch super ist, direkt aus London mit einem Spieler, zu dem ich einen guten Draht habe und vielleicht noch was aus Bad Homburg machen zu können. Und ich wollte mit Ayosha Thron, das ist der Manager, der langjährige Manager von Angelique Kerber, einen kurzen Podcast aufnehmen, um das dann zusammenzuschneiden und sozusagen zwei konträre Punkte zu haben in der Podcast-Folge. Ayosha Thron hat sich auch mit mir hingesetzt und wir haben aber nur hintergründig gesprochen, weil sein Credo ist, das kann ich euch auch ausrichten, ist, dass er im Hintergrund bleiben möchte, dass er gibt auch selten Zitate für Texte oder so gut wie nie, dass er da nicht als Gesicht, als Mann als Geschäftsmann hinter Angelique Kerber auftreten möchte. Und deshalb sagt er, er möchte keinen Podcast machen. Er hat sowas auch noch nicht gemacht und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht machen, was ich schade fand, aber natürlich respektiert habe. Und heute ist Sonntag. Am Montag kommen zwei Texte über Angelique Kerber raus. Ich habe mit ihr gesprochen, die aber für die Texte verkauft. Deswegen kann ich diese kurzen Gespräche auch nicht im Podcast hochladen. Und so hat Daniel Mastur die ganze Aufmerksamkeit, zu Recht aber auch, auf sich in dieser Folge. Und ich glaube auch, dass ihr, auch wenn er und andere Gäste ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Mal zu Gast waren, dass ihr es super wertschätzen könnt, ich zumindest auch, weil es geht ja immer darum, auch ein bisschen Aktualität drin zu haben. Ihr wisst ja auch, normalerweise sind die Interviews immer, die langen Interviews, immer zeitlos. Ich finde aber, gerade wenn Grand Slams anstehen, sollte ein bisschen Aktualität nicht schaden. Und wenn man einen Spieler vor Ort hat, die ein paar Insights erraten können, ich glaube, was Besseres gibt es ja nicht für Tennisfans. Zumindest denke ich so. Wenn ihr das irgendwie anders seht, könnt ihr mir gerne feedbacken über Advantage-Podcast auf Instagram, Advantage-POD auf Twitter und Advantage-Podcast in einem Wort auf Facebook oder über Patreon. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ab 5 € im Monat ist das möglich. Ihr bekommt alle Episoden zuerst und in ganzer Länge auf www.patreon.com/Advantage-Podcast. Ab 7 € dürft ihr eigene Fragen stellen für die Gäste. 10 € ist nochmal ein höherer Beitrag, wer es sich leisten kann und möchte, mich zu unterstützen. Und kann mir dann auch regelmäßig Fragen stellen zur Welt des Tennis. Genau, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Dann vielleicht noch eine Note zum Fall Dajana Jastremska, über die ich ja für den Spiegel berichtet habe. Sie ist diese Woche freigesprochen worden vom Weltverband ITF und mehr kann ich momentan dazu auch nicht sagen. Das hat Gründe. Und genau, wenn es mir wieder erlaubt ist, darüber zu sprechen, werde ich das auch tun in der Zukunft. Ansonsten wünsche ich euch super 2 schöne Wochen Wimbledon. Ihr werdet von mir hier im Podcast zweimal hören, einmal pro Woche, wie ihr das gewohnt seid. Und verfolgt doch einfach meine sozialen Medien, Schneeern auf Twitter und die Podcast-Seite Advantage-Podcast auf Instagram. Da werde ich täglich, so gut es geht, Infos hochstellen, vor allem in der Story. Ich bin online akkreditiert, hoffentlich zum letzten Mal. Ich bin geimpft worden und plane, sofern ich dann eine Akkreditierung erhalte, die Reise zu den US Open. So, genug Vorgeplänkel. Jetzt gibt es knapp 40 Minuten mit Daniel Masur, direkt aus dem Hotelzimmer in London, wo alle Spieler untergebracht sind, alle Hauptfeldspieler. Und Daniel Masur darf sich zum ersten Mal Hauptfeldspieler eines Grand Slams schimpfen. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen, zumindest bei uns. Wir haben Sonntagmorgen, 10:30 Uhr deutscher Zeit, 9:30 Uhr London-Zeit, spezieller gesagt Wimbledon-Zeit. Und dann wisst ihr auch schon, um was es heute geht. Daniel Massur ist zum dritten Mal zu Gast im Podcast und hat damit aufgeholt, was Dominik Köpfer und Jan-Lennard Struff angeht. Guten Morgen, Dominik. Guten Morgen, Daniel, oh mein Gott.
Ja, den Dominik habe ich gerade zufällig noch beim Frühstück gesehen. Ja, hallo Janik, freut mich, dass ich wieder bei dir sein darf und bin gespannt, was du heute für Fragen mitgebracht hast oder was du wissen möchtest.
Ja, es ist natürlich ein spezieller Grund, warum du heute hier bist. Du hast, wenn ich richtig gezählt habe, 8. Qualifikationsanlauf zum ersten Mal das Ticket gebucht für ein Hauptfeld eines Grand Slam Turniers. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank. Bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es nicht jetzt endlich mal geklappt hat, weil die Qualis sind einfach immer schon ziemlich tough besetzt natürlich. Und vor allen Dingen gibt es da keine Spieler, die jetzt wie vielleicht bei einem anderen Turnier die Prio woanders drauf haben, sondern die halt auch in jedem Match einfach immer 100% geben. Jetzt hatte ich natürlich nach 2017, als ich alle Grand Slams gespielt hatte, ein paar Jahre Pause davon. Vor allen Dingen auch 20, weil da nicht alles stattgefunden hat. Aber freue mich natürlich, dass ich jetzt mit 21 ein Jahr habe, wo ich alle Grand Slams spielen kann. Hatte in Australien und French Open richtig taffe Draws, direkt in der Auftaktrunde. Und ja, so wie es dann manchmal so ist, diesmal war die Auslosung ein bisschen besser. Und das habe ich dann auch gut genutzt.
Definitiv. Genau, um das auch nochmal in den Kontext einzuordnen, du hast ja richtig gesagt, ich finde, weil wenn ich meine persönliche Note sagen kann, du hast dieses Jahr sehr gut abgeliefert, hast ja auch Challenger-Titel geholt. In der Weltrangliste steigt man dann momentan ja nicht so weit auf, wie du es hättest tun können mit deinen Leistungen dieses Jahr aufgrund der Corona-Regelung. Das haben wir alles schon durchgekaut. Aber hast dir das trotzdem erarbeitet, jetzt wieder die Qualis zu spielen und dann kommt das irgendwann auch. Genau, und die Journalistenfrage ist ja eigentlich verpönt. Wie fühlt sich das an? Sowas darf man ja eigentlich nicht fragen, aber ich frage dich trotzdem mal, wie fühlt es sich denn an, speziell jetzt sagen wir mal bei diesem, kann man ja durchaus so sagen, prestigeträchtigsten Turnier, gerade dort die Quali gepackt zu haben und jetzt im Hauptfeld zu stehen?
Ja, also überraschenderweise hat es sich nach dem Matchball überraschend normal angefühlt. Das habe ich so auch nicht erwartet. Ich dachte, wird völlige Gefühlsextase und erste Mal für Slam qualifizieren wird. Ja, das wird komplett anders sein als ein gewonnenes Match irgendwo anders, wo ich mich sehr anstrenge. Aber nach dem Match war ich tatsächlich ziemlich ruhig, kann vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich in dem vierten Satz, ich hatte 2-1 Sätze und dann 5-1 im vierten, also es deutete sich schon ein bisschen an, dass es gleich in meine Richtung zu Ende sein wird. Und da war jetzt nicht mehr die allerhöchste Anspannung da. Also vielleicht wäre der Gefühlsausbruch anders gewesen, wenn man jetzt den letzten Satz Tiebreak mir gezogen hätte oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, dieses positive Gefühl, dieses besondere Gefühl, was man geschafft hat oder wie besonders es ist, sich für Wimbledon qualifiziert zu haben beziehungsweise hier mitspielen zu dürfen, das kam jetzt erst über die Tage. Das fing am ersten Tag an mit extrem vielen Nachrichten, vor allen Dingen auf dem Handy. Natürlich auf Social Media ist dann auch immer mehr Traffic, aber da haben dann doch einige nochmal meine Handynummer ausgekramt, zu denen ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt hatte die letzte Zeit. Und da haben sich wirklich sehr, sehr viele gemeldet und den Tag habe ich dann auch größtenteils im Hotel verbracht und mich hier regeneriert nach den 3 Quali-Matches. Weil es auch immer so eine ziemlich weite Fahrt ist zur Anlage. Es ist immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und da ich ziemlich viel Tennis gespielt habe, hatte ich den ersten Tag danach halt Tennispause. Und jetzt Tag 2 und 3, also Samstag und Sonntag, wo man dann auf der Anlage ist, die ganzen Topspieler natürlich alle schon da sind und man einfach so komplett Main Draw zugehörig ist, kommt dieses Gefühl, das etwas Besonderes erreicht zu haben, auf jeden Fall mehr durch als jetzt direkt nach dem Match, weil das habe ich einfach ein bisschen anders erwartet, aber ist auf jeden Fall total geil.
Sehr gut, da wollte ich nämlich eh einklinken. Die Expertinnen unter euch wissen das ja, dass die Quali nicht auf dem Wimbledon-Gelände gespielt wird, sondern in Roehampton. Da geht es ja auch durchaus mal ruppig zur Sache. Die Plätze sind auch ein bisschen anders. Man muss sich da durchbeißen. Ich hatte eine Instagram-Story vor ein paar Tagen von dir gesehen, wo du deine 2 Fernseher gezeigt hattest, perfekt zum EM gucken. Daher mal die Frage, bist du dann nach der Quali in ein anderes Hotel umgezogen? Bist du jetzt dort, wo die ganzen Topspieler sind? Bist du dort weiter untergebracht? Kannst du diesen Prozess mal ein bisschen erklären von dem Quali-Spieler, wie ihr da qualitativ auch untergebracht wart und wie es jetzt ist?
Tatsächlich ist es für Quali und Hauptfeld ein Hotel. Das
Ah.
Turnier hat dieses Riesenhotel eigentlich komplett umgebaut zu einer kleinen Wimbledon City, sage ich jetzt mal. Also es gibt, glaube ich, in diesem großen Lobbybereich auf 2 Etagen 8 verschiedene Desks, also jeweils für Transport, für Laundry, also Wäsche, dann für Player Services, dann für Hotel. Also da sitzen überall Leute und kümmern sich jeweils um die eigene Angelegenheit da. Dann haben die den kompletten Spa-Bereich hier im Hotel umgebaut für Physio- und Behandlungsräume. Dann eine Etage ist ein riesen Fest- oder Ballsaal. Da gibt es immer Buffet morgens, mittags, abends. Und die Buffetzeiten sind auch sehr, sehr gastfreundlich. Also ich glaube, es gibt vielleicht 1 Stunde am Tag, wo man nicht runtergehen kann und da so ein free, freies Essen hat. Und es sind keine normalen Gäste hier. So, das heißt, wir sind halt hier schon in einer Bubble auf jeden Fall. Man kann nicht
das
Hotel... Ja. Genau, also man darf noch aus dem Hotel rausgehen und da ist so, haben sie eine kleine Lounge mit vielleicht 5 Sofa- oder Sitzmöglichkeiten, wo dann sich die Spieler ein bisschen in der frischen Luft aufhalten können, aber sonst stehen überall Security und verhindern, dass halt jemand, der nicht akkreditiert ist, ins Hotel reingeht oder jemand mit Akkreditierung aus dem Hotel oder das Hotel die Anlage verlässt. Und dementsprechend waren schon während der Quali einige Top-Spieler da, die halt früh angereist sind, Mitte letzter Woche. Und tatsächlich hat sich mein Zimmer dementsprechend nicht verändert, sondern ich fahre jetzt nur mit dem Bus. Also wir fahren immer mit so einem großen, mit einem riesen Bus halt einfach. Fahre ich nicht mehr nach Roehampton, sondern halt zur Hauptanlage. Genau, aber sonst hat sich nichts verändert.
Ist ja ein bisschen anders als in Nicht-Corona-Jahren. Da haben die meisten Spieler irgendwie Wohnungen oder Häuser gebucht in Wimbledon direkt, in Wimbledon Village etc. pp. Und hast du ja jetzt gut aufgebröselt aufgrund der... Ja, ich habe das Gefühl, Wimbledon nimmt es nochmal einen Ticken vorsichtiger als andere Turniere, was die momentane Pandemielage auch mit der Delta-Variante angeht. Ich bin aber nicht vor Ort. Habe ich da die richtige Einschätzung oder wie würdest du das einschätzen? Denn nach dem auch, was du sagst, was ich von anderen Spielern höre, ist schon relativ streng, oder?
Absolut, es ist sehr streng, kommt einem einen Tick strenger vor, weil sie einfach auch die Möglichkeiten haben, das Personal zu stellen, was öfters kontrolliert. Aber ich fand, dass die Australian Open in Doha, die Quali, die war auch sehr streng. Da durfte man auch gar nichts machen. Und ich meine, das war auch ein Event, was ziemlich lange auf der Kippe stand. Also die haben sich auch echt Mühe gegeben, dass da nicht schief läuft. Und Paris war also auch letztes Jahr, Ende 2020, als im September gespielt wurde, war es auch ziemlich streng. Da ist halt nur so, dass es 2 Hotels gibt. Eins für die Qualifier und den hinteren Teil des Hauptfelds und die Top 60 Spieler waren in einem etwas besseren Hotel nochmal. Aber sonst war es eigentlich ähnlich zu hier, dass du schon gemerkt hast, okay, hier wird ziemlich drauf geachtet, wer sich wie wo bewegt. Und in Sachen Organisation kann man hier wirklich nichts sagen. Ich habe einmal, glaube ich, versucht, einen Trainingsplatz einzutragen während der Quali und dann habe ich angerufen, nachdem der Zeitplan rauskam und war ich halt in der Line der 46. und war 50 Minuten drin und kam gar nicht durch. Das war wirklich das Einzige, wo ich sage, ja, das sollte eigentlich nicht sein, das müssen sie anders lösen. Wenn alle gleichzeitig anrufen, ist klar, dass da viel Traffic ist, aber sonst ist es schon sehr, sehr gut.
Verstehe. Ja, gestern habe ich gelesen, ein Spieler hat es erwischt, ein Doppelspieler, Frederik Nielsen, war irgendwie in Close Contact zu einem Trainer, der Frederik Nielsen ist der, glaube ich, mittlerweile ehemalige Doppelpartner von Tim Pütz. Der war in Close Contact mit seinem Coach und darf jetzt nicht spielen. Ansonsten, toi, 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 gab es bisher keine Corona-Fälle oder bei euch im Turnier irgendwelche Verlaufsketten. Soll ja auch nicht so sein. Und wir haben im letzten 1,5 Jahren genug darüber geredet. Dirk Hordoff hat in Social Media geschrieben, dass der neue Turnierdirektor von Wimbledon es ermöglicht hat, allen Hauptfeldspielern, wenn ich es richtig verstanden habe, zweimal auf dem Matchcourt trainieren zu lassen. Stimmt das? Ist das für dich auch der Fall? Darfst du zweimal auf dem Platz trainieren, wo du angesetzt bist, oder auf einem Matchcourt generell? Kannst du das mal erklären, wie das genau gemeint war?
Ja, es ist so, dass jeder Spieler 30 Minuten zur Verfügung hat, um auf einem der Matchplätze zu trainieren. Das habe ich tatsächlich gestern in der Früh gemacht. Und da habe ich mich natürlich mit einem anderen Spieler zusammengetan und dann hatten wir eine Stunde, also zweimal 30 Minuten. Und da haben wir dann, ich glaube, Court 16 war es. Ich glaube, der Hanfi spielt auf dem Platz. Haben wir trainiert, ist auf jeden Fall anders. Zu den Trainingsplätzen, zu Roehampton sowieso, weil so einen Platz wünscht man sich einfach im Garten. Ja, da passt sich das jeder Grashalm perfekt. Und wir konnten eine Stunde dort trainieren und den Rest muss man jetzt wieder auf die Trainingsplätze.
Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nur ganz kurz, weil wir nochmal kurz über Roehampton gesprochen haben. Für diejenigen, die sich mit der Quali nicht so beschäftigen, kannst du mal kurz erklären, wie Roehampton ist, wie die Qualität der Plätze ist, auch gerade im Vergleich jetzt zum heiligen Rasen in Wimbledon?
Also Roehampton ist eigentlich eine große, weite Wiese, auf der normal Cricket gespielt wird. Ich glaube, die ist vielleicht so groß wie 6 Fußballfelder. Und auf diesem Bereich sind dann erstmal die Zelte aufgebaut, die man halt zur Durchführung von so einem Event braucht. Also Player Service und ja, Umkleiden und all solche Sachen. Und dann gibt es dort noch, ich glaube, 28 Plätze. Davon sind 2 lange Reihen mit jeweils 12 Plätzen, direkt dicht an dicht. Und dann halt noch ein paar Plätze, die ein bisschen verteilt sind, die ein bisschen anders angeordnet sind. Also wenn man es kurz beschreiben müsste, ist es eigentlich eine Wiese mit ganz vielen Plätzen, die direkt in einer Reihe durchgehen. Und man merkt halt auch, dass es eine sehr gut gepflegte Wiese ist. Aber es ist halt schon so ein bisschen, als wenn man jetzt im Garten spielen würde. Also das ist ein normaler Rasen. Jetzt irgendwie nicht so, dass man sagt, boah, ja, ist wie so ein dichter Teppich. So ganz speziell irgendwie angepflanzt und gezüchtet, sondern ja, es ist halt ein relativ normaler Rasen, sage ich jetzt mal. Ist halt schwer, das ohne was Visuelles, sage ich mal, zu beschreiben. Auf jeden Fall sind die Plätze dort deutlich schlechter, langsamer, weil es springt höher ab und es verspringen mehr Bälle. Und da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen den Trainingsplätzen in Roehampton. Also es ist wirklich schwer, sage ich mal, 3 vernünftige Bälle hintereinander zu spielen, weil das ist dann wirklich ein Acker irgendwann. Und die Matchplätze, die dort auch ziemlich gepflegt werden, also sind auch sehr sparsam mit Einheiten auf einem Matchplatz, Trainingseinheiten. Die sind in Ordnung und ja, aber kein Vergleich jetzt zu den Plätzen hier in Wimbledon auf der Hauptanlage. Und ich war auch echt ein bisschen erschrocken. Ich habe Stuttgart und Halle vorher gespielt, die beiden Rasenturniere. Und der Rasen dort war schon viel, viel besser. Als ich dann in Roehampton angekommen bin, dachte ich, wow, das ist echt nicht wirklich gut. Aber ich habe gehört, dass, glaube ich, in 4-5 Jahren soll die Hauptanlage so weit ausgebaut sein, dass sie genug Plätze und Kapazitäten haben, auch die Quali dort zu spielen. Wurde zumindest mal angedeutet oder so.
Ja, cool. Ja, über Roehampton gibt es ja ganz viele sagenumwobene Stories und so. Auf jeden Fall großer Respekt, da durchzusetzen. Ist nicht einfach, da auch immer kühlen Kopf zu bewahren. Das ist schon eine taffe Aufgabe bei euch im Profileben. Du hast angesprochen jetzt gestern mit Yannick Hanfmann auf dem Matchcourt trainiert. Mit wem trainierst du heute und vor allem, wie schnell konntest du dich dran gewöhnen an die besseren Bedingungen, an den Absprung etc.? Wie schnell ist es denn momentan und wie gut oder wie schlecht kommt dir das deinem Spiel entgegen?
Also zur ersten Frage, ich trainiere heute mit Talon Kriegsbohr, ein Holländer. Ich glaube, der spielt erste Runde gegen Sascha, wenn ich mich recht erinnere. Ja, auf jeden Fall, die Einheit auf den Matchcourts war schon, obwohl ich jetzt 3 Wochen auf Rasen spiele, anders. Es war schwieriger vom Timing her. Der Ball war flacher, ist irgendwie ein bisschen schneller durchgerutscht. Wir haben halt auch in der Früh gespielt, vielleicht war es dann noch ein bisschen nass. Auf jeden Fall sind die Trainingsplätze, die einfach schon ein bisschen angespielt, angeraut und ein bisschen trockener meiner Meinung nach waren, einfacher zu spielen. Genau, jetzt kriege ich leider keine Einheit mehr auf dem Matchplatz. Dem ist jetzt leider so, aber ich bin gut drauf. Auf deine andere Frage zurückzukommen, Rasen liegt mir einfach sehr. Mein Aufschlag geht dort gut durch. Ich kann besser als auf Asche ans Netz gehen, weil der Angriffsball ja nicht so immer zu 100% gut sein muss, sondern es reicht manchmal schon, wenn man den Gegner einfach in die freie Ecke laufen lässt und hinterher geht. Es ist einfach enorm schwer, es aus der Defensive auf Rasen noch zu spielen. Und ja, dementsprechend liegt es mir einfach. Vor allen Dingen, wenn man schon einige Tage oder Wochen auf Rasen gespielt hat, kommt man da auch so ein bisschen in den Groove rein. Und in dem befinde ich mich gerade, deswegen nichts als Vorfreude für das Match am Montag. Und ja, die Auslosung ist auch so, dass ich, also die muss man auf jeden Fall nehmen, keine Frage.
Ja, eine Wahl hast du sowieso nicht bei einem Grand Slam-Turnier mit der Auslosung. Es ist der Südkoreaner Kwon Son-woo. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. So viele Südkoreaner werden den Podcast nicht hören. Falls doch, gerne Feedback über Instagram @advantage_podcast oder Twitter @advantage_pod, wie man ihn besser ausspricht. Hat aber eine gute Form, Daniel. Erstes Halbfinale erreicht auf einem ATP-Turnier, ausgerechnet jetzt in der Vorwoche auf Rasen, auch in Eastbourne. Unter anderem Martin Fuchsowicz besiegt in 3 Sätzen. Hab's vorhin nochmal nachgeguckt, extra für dich. Nicht, dass ihr denkt, ich kann alle Ergebnisse von Top 100 Spielern auswendig. Ist nicht so. Wie gut kennst du ihn? Hast du ihn schon mal spielen sehen? Hast du die Informationen eingeholt? Wie gesagt, ihr wird den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Da kannst du mir vielleicht auch ein bisschen was verraten.
Ja, also ich habe natürlich die letzte Woche verfolgt. Er ist ja Lucky Loser gewesen. Hat erste Runde Quali gegen einen verloren, der, glaube ich, 1800 steht. So Phrasen natürlich immer passieren kann. Kommt dann noch ins Feld, wo er erste Runde Quali verloren hat. Das ist eigentlich auch selten. Und ja, spielt sich dann halt durch. Und ich meine, dass das Level relativ dicht beisammen ist und man auf Rasen eh relativ viele schlagen kann. Das steht eh außer Frage. Deswegen wird er zumindest mit einem guten Gefühl ankommen, sage ich mal. Aber ja, das ist jetzt einfach auch kein Gegner, vor dem ich in Ehrfurcht erstarre. Da hätte es andere Lose geben können, wo ich mir sicher weniger Chancen ausgerechnet hätte. Und ich habe mir auch sein Halbfinale gegen Deminau nochmal angeschaut. Ich meine, ich kenne auch einige Spieler von der Challenger Tour, die schon gegen ihn gespielt haben. Ich habe Dennis Novak schon ausgetauscht, weil der ihn 2-3 Mal gespielt hat. Aber ich sag mal, bei den Asiaten ist es in den seltensten Fällen so, dass sie jetzt vom Spielstil einen komplett überraschen. Die sind alle irgendwo ein bisschen ähnlich. Spielt sehr gute Vorhand, bewegt sich gut. Von der Grundlinie sehr, sehr solide. Nach vorne geht er nicht zu viel. Und ist auch jetzt kein Spieler, der extrem viel einfach variiert mit Slice und Stops und Tempo wechseln, sondern das ist jemand, auf den man sich einstellen kann, aber der natürlich auch eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Das steht außer Frage. Und da wird auf jeden Fall eine gute Leistung notwendig sein. Aber das ja, lässt mich jetzt nicht unruhig schlafen, sondern ich fühle mich absolut ready dafür. Und ja, was dann da geht, das werden wir am Montag sehen.
Ja, du hast auch einen Grund dazu. Ich meine, wir können mal Quali noch mal hier kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben oder nicht im Kopf haben. Ich meine, du hast immerhin Hugo Delier, ist zwar jetzt nicht kein ausgewiesener Rasenexperte, aber der war in 24 glatt geschlagen. Und Sebastian Ofner stand vor 4 Jahren immerhin in Runde 3. Wimbledon hat damals, glaube ich, gegen Sascha auch verloren. Der kann auf Rasen spielen. Und es war im Übrigen auch dein erstes offizielles, ich habe zumindest kein anderes Einzelmatch gesehen im Best-of-Five-Modus von dir. Wie war das eigentlich für dich? Also man kann das ja an den Tagen vorher nicht üben im Training, weil das ja auch Kraft kostet. Also man stellt sich da jetzt nicht hin und spielt ja 5 Sätze im Wettkampfmodus. Wie kann man sich denn auf so ein Best of Five vorbereiten, wenn man es noch nicht so oft hatte oder zumindest auf dem Niveau noch nicht hatte?
Ja, ich meine, die Situation Qualifinale Wimbledon zu spielen, ist eigentlich, finde ich, schon besonders genug, als dass man da jetzt irgendwie in der Vorbereitung noch dann ein spezielles Hackmack macht, um sich noch mal ein Prozent besser vorzubereiten. Ich war da eigentlich immer ganz gut mit, da auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Und im Endeffekt ist es ein Tick längeres Match. Ich finde, es ist ein bisschen glücklich, oder es ist für mich gut, dass es jetzt nicht bei 35 Grad in Australien das erste Mal gewesen ist oder in Paris oder auch New York, kann ja auch extrem schwül sein. Deswegen diese Kraft-Ausdauer-Komponente, die dann sich halt auch auf das Mentale auswirkt, vor allem wenn du extrem erschöpft bist, da wusste ich, dass das schon ein bisschen wegfällt. Weil ja, Rasen, die Matches, die dauern einfach nicht so lange. Und nach den ersten beiden Sätzen, die glaube ich in 50 oder 60 Minuten durch waren, das ging so ruckzuck, da wusste ich, okay, es wird jetzt kein ewig langes Match. Das ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Gefühl, weil dann wusste ich, ich kann eigentlich voll weiterspielen, muss mir keine körperlichen Pausen nehmen, weil jetzt einfach mal drauf loszuspielen, 100% und vielleicht das Match bei schwierigeren Bedingungen, wenn das dann 4-5 Stunden geht und du bist es nicht gewohnt, ja, da kann ich mir halt vorstellen, dass man im Nachhinein sagt, boah, wärst du mal ein bisschen entspannter reingegangen oder hättest du mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen zurückgeschaltet, weil auf dem ja, Anspannungsniveau, Intensitätsniveau kannst du keine 5 Sätze gehen. Und diese Komponenten sind ein bisschen weggefallen auf Rasen. Und dadurch, dass die ersten Sätze auch so schnell waren, ja, war es jetzt nicht so speziell, außer dass man halt ein bisschen anders denkt. Wenn man jetzt 2-0 Sätze hat, dann verliert man den dritten. Dann habe ich mir halt vom Kopf her so gesagt, okay, es ist so, als wenn ich jetzt den ersten Satz gewonnen hätte bei einem normalen Match. Aber wie gesagt, der vierte war dann auch dementsprechend schnell, sodass es keinen so großen Unterschied gemacht hat. Aber ich finde es halt irgendwie cool, das Ergebnis hört sich cooler an. Wenn jemand gefragt hat, ja, wie hast du gespielt? Du sagst nicht, ja, 2-3 gewonnen oder so. Dann sagst du dann 6-3, 6-3, 5-7, 6-1. Also irgendwie, es hört sich sehr professionell an und könnte ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen, ja.
Ich hoffe für dich, dass du dich dran gewöhnen kannst. Du hast jetzt sehr gut erklärt, dass es natürlich auf Rasen nicht immer so physisch geht, wie vielleicht auf Hartplatz in Australien bei 80 Grad oder generell auf Sandplatz. Ich hätte trotzdem nochmal eine allgemeine Frage zu deinem physischen Zustand oder generell zum Zustand der Männertour. Ich nehme mal als Beispiel raus, das Erstrundenmatch von den French Open von Oscar Otte gegen Alex Zverev. Oscar Otte hat sich jetzt auch zum zweiten Mal in Folge fürs Hauptfeld qualifiziert, ist ihm gelungen, wieder in Wimbledon. Und er hat ja losgelegt wie die Feuerwehr in Paris, 2-0 Satzführung gegen Sascha Zverev und hat dann relativ deutlich die nächsten 3 Sätze verloren und irgendwann war die physische Komponente auf jeden Fall ein Faktor. Jetzt wissen wir natürlich auch, dass Sascha Zverev einer der fittesten Spieler überhaupt auf der Welt ist und auch über die physische Komponente kommt und immer weiß, dass er in den letzten Sätzen noch zulegen kann. Wo steht, also wir reden ja ganz oft über das spielerische Niveau, das eng beieinander ist und du bist ja auch in der Speerspitze vertreten, zu Recht auch, der sagt so, hey, das Niveau ist gar nicht so unterschiedlich und im Best of Three können eigentlich viele Spieler an einem guten Tag jemanden schlagen, der besser rangiert ist. Auf Rasen hast du es jetzt auch nochmal herausgearbeitet, geht es noch leichter. Wie sieht es denn physisch aus insgesamt so mit Spielern, die eher auf der Challenger-Tour spielen und dann nochmal speziell auf dich bezogen. Wie fit bist du im Vergleich zu den Top 50, Top 70 Spielern im Best-of-Five-Modus? Komplizierte Frage, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen Kontext geben.
Also grundsätzlich würde ich mich schon als ziemlich fitten Spieler beschreiben und einschätzen, was halt bei den Best-of-Five-Matches einfach dadurch bedingt, dass es ein Grand Slam ist und mehr Aufmerksamkeit hat, einfach dazu kommt, ist natürlich die Anspannungskomponente. Also 2 Sätze, die du beim Challenger irgendwo auf Platz 17 in Italien spielst, wo jetzt niemand zuschaut, außer vielleicht ein paar hundert oder so im Livestream, wo es jetzt niemanden interessiert, glaube ich, sind deutlich entspannter zu spielen als 2 Sätze in Paris, TV-Match. Und was jetzt einfach nicht dein Daily Business ist. einfach weil du ja angespannter, nervöser bist und dich einfach das mehr Kraft kostet. Ja, und ich denke, dass ich halt auch die Spieler, die regelmäßig Grand Slam Hauptfeld spielen, für die die Grand Slams die Highlights der Saison darstellen, auch gezielter auf diese langen Einheiten oder auf diese langen Matches trainieren. So würde ich es zumindest machen. Für mich macht es jetzt derzeit noch nicht so viel Sinn, weil ich starte immer in den Qualis, habe mich jetzt das erste Mal qualifiziert. Aber wenn ich jetzt Hauptfelder immer spielen würde, glaube ich schon, dass ich ein bisschen anders oder ein bisschen mehr Fokus darauf legen würde, wirklich diese langen Einheiten mit hoher Qualität und bewusst darauf einfach hintrainieren. Und deswegen glaube ich schon, dass die Spieler, die du jetzt ansprichst, also die unter 70 stehen und da einfach regelmäßig spielen, einen deutlichen Vorteil haben, weil sie A, das gewohnt sind, für die das mehr Routine darstellt, es öfters schon gemacht haben dementsprechend und einfach dann diese Konstanz, das Level deutlich länger halten können. Und ja, was ich auch in Halle gesehen habe, wie der Sascha da trainiert hat, ist schon sehr, also beeindruckend, weil im Sinne ist schon cool zu sehen, wirklich wie viel Effort und Umfang er dann auch einfach in die Einheiten reinlegt. Habe ich jetzt bei den anderen Spielern nicht so gesehen. Bei ihm ist es mir einfach aufgefallen und finde ich schon ziemlich stark, ja.
Ja, definitiv. Hat natürlich aber auch ein großes Team um sich herum aufgebaut und mit Jess Green schon im sehr frühen Alter einen Fitnesstrainer an seiner Seite gehabt, täglich, der ihn so aufbauen konnte. Daniel, hast du jemanden mit dir oder wie bist du aufgestellt in Wimbledon? Hat sich das jetzt auch nochmal vom Quali zu Hauptfeld verändert? Hast du da irgendwie noch jemanden dazugeholt? Wie sieht's aus?
Ja, also mein Trainer Lars Übel ist jetzt dann am Freitag gekommen, also dem Tag nach der Quali, weil wir jetzt einfach nochmal ein paar Tage hatten, um uns vorzubereiten, ist dann doch ein, zwei Sachen mehr zu organisieren und zu planen gibt. Und da haben wir einfach entschieden, dass es schon Sinn macht, dass er mir da auch in der Matchvorbereitung, auch während des Matches, irgendwo unterstützend zur Seite stehen kann. Er kennt sich hier auf Anlage aus. Ich war das erste Mal jetzt da. Das heißt, er konnte mir relativ schnell zeigen, okay, hier findest du das und das. Wenn du dahin musst, musst du da lang gehen und so. Das ist einfach um ein bisschen, dass ich ein bisschen den Fokus auch behalten kann. Und während des Matches, auch wenn die Coaching-Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt sind, gibt es doch Möglichkeiten, dann einfach mal einen kurzen Input zu geben, was mir vielleicht helfen wird, weil, wie gesagt, so viele Best-of-Five-Matches habe ich noch nicht gespielt und manchmal hilft es halt schon, dann nochmal noch so eine Außensicht zu bekommen, weil es sich vielleicht gerade auf dem Platz anders anfühlt, als es eigentlich ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er das kurzfristig eingerichtet hat oder wir das organisieren konnten, was hier gekommen ist und ist auf jeden Fall eine Hilfe, ja.
Nutzt du die Turnierphysiotherapeuten und wenn ja, wie ist das organisiert für Spieler, die keine eigenen Physios dabei haben?
Tatsächlich muss man einfach nur eine kurze Nachricht morgens schreiben für einen Termin. Hier gibt es genug Physios und zur Massage kann man sich auch eintragen. Das geht jeden Tag problemlos, da haben die genug Leute vom Turnier aus gestellt. Es sind auch ATP-Physios da und jetzt ist auch fürs Hauptfeld ein Physio vom DTB da, der sich um alle Spieler kümmert und mit dem man halt was ausmachen kann und der halt auch eine höhere Qualität hat als, sage ich mal, einige Physios, die hier vor Ort arbeiten, einfach weil er ja einfach besser ist. Ja.
Wir sind ja beides Deutsche und die deutsche Mentalität ist, dass man ja über Geld nicht so spricht, aber mal ein bisschen allgemein formuliert über das, was wir jetzt auch gerade gesprochen haben mit Team und etc. So eine Hauptfeldqualifikation ist ja finanziell schon mal eine Sphäre, die du sportlich gesehen nicht so oft hast. Und jetzt mit einem realistischen Los in Runde 1 könnte sich das theoretisch auch noch mal vermehren. Ist das in deinem Kopf drin, dass du zum Beispiel so ein Preisgeld, zumindest das, was übrig bleibt nach Steuern, eventuell nicht privat investierst, sondern vielleicht für den Rest des Jahres investierst, um öfter einen Trainer oder einen eigenen Physio oder etwas, was jemand, der dir gut tut, speziell mitzunehmen? Sind das Gedanken in deinem Kopf oder denkst du dir so, um Gottes Willen, Yannick, jetzt komme ich nicht damit, ich spiele jetzt erstmal meine erste Runde und dann ist gut?
Nee, also ich glaube, jetzt zu sagen, dass man sich damit gar nicht beschäftigt hat, dass es dann darüber nicht nachgedacht hat, ja, das wäre jetzt, glaube ich, nicht richtig. Also natürlich ist das präsent. Natürlich bekommt man das mit, auch schon eh 3, 4 Mal unter die Nase gerieben bekommen. Einfach so aus Spaß von Freunden. Aber natürlich, man hat ja auch ein bisschen Zeit nachzudenken und also wir haben eigentlich schon, ich habe beschlossen mit meinem Trainer, dass wir zu den US Open dann mit einem etwas größeren Team reisen, also noch einen eigenen Physio mitnehmen quasi, weil wir dort auch ja einen Tick früher anreisen werden, 5, 6 Tage, weil ja ich jetzt auch dadurch, dass ich wieder ein paar Punkte für die Rangliste gemacht habe, einfach in einer Position bin, wo ich halt auf die Turniere, wo ich denke, dass ich gut spielen kann, dass mir die Bedingungen liegen, dass ich mich da besser drauf vorbereiten kann und nicht ja gezwungen bin, weil ich auf der Jagd nach Punkten irgendwie jedes Turnier mitnehmen muss und dann von links nach rechts laufe und jede Woche irgendein Turnier spiele, nur um vielleicht mir 1, 2 Runden irgendwie mich da durchzuwürgen, weil ich jetzt unbedingt noch ein paar Punkte brauche, sondern ich bin in einer okay Situation. Ich habe Anfang des Jahres schon gut gepunktet mit dem Challenger-Sieg und ich kann jetzt ein bisschen entspannter planen dahingehend, dass ich auch mal eine Woche auslassen kann und mich dafür besser auf ein Turnier vorbereite, wo ich einen Akzent draufsetzen möchte. Und ja, dementsprechend haben wir auch darüber gesprochen, dass ich da direkt mehr investieren möchte. Und ja, nach New York dann vor allen Dingen, weil bis dahin der Plan erst raus ist, dann mit Trainer und Physio fliegen möchte. Genau, und der Rest, ja, der wird dann natürlich auch irgendwo privat investiert und zurückgelegt für später oder wenn man mal vielleicht eine Phase hat, wo man nicht so gut spielt. Also da ist es schon immer ganz gut, wenn man halt 20, 30.000 mal also ganz locker halt auf der Seite hat, weil Tennis ist halt ein kostspieliger Sport und da sind halt mit einer Reise, wenn die Flüge ein bisschen teurer sind und ja, wenn man dann mal interkontinental reisen muss, geht halt in der Woche auch mal 5.000 drauf. Ja, so ist es halt.
Ja, definitiv.
Genau. Also ich werde es halt aufteilen und auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich mir Gedanken darüber gemacht und möchte auf jeden Fall da auch direkt was von nehmen und in meine Karriere weiter investieren. Ja.
Sehr vernünftig, Daniel, weil so wie ich dich kenne, bin ich mir eh sicher, dass du da keine dumme Advantage-Frage brauchst, um das vernünftig zu machen. Die Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit geben dir ja ohnehin recht. Daniel, abschließend, du befindest dich in Wimbledon. Wimbledon ist Wimbledon, das bekannteste und wichtigste Turnier der Welt. Ich durfte zweimal dort sein als Journalist bisher und fand es auch sehr beeindruckend und es hat ein ganz spezielles Flair auch für mich schon gehabt, obwohl ich gar keine Racket in der Hand habe dort. Gab es so einen Wow-Moment für dich bisher auf der Anlage? Gab es mehrere Wow-Momente? Was, wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern irgendwie eine Anekdote oder irgendwas geben könntest, was ist dir am meisten aufgefallen? Welches Gefühl ist am meisten präsent?
Tatsächlich einfach das Dazugehörigkeitsgefühl bei diesem traditionsreichen Turnier, einfach dieses grundsätzliche Gefühl, hier einfach mit einem Spielerbadge rumzulaufen. Man weiß, man spielt hier mit, man hat sich das verdient, man ist in der gleichen Runde wie ein TFO, wie ein Kyrgios, wie ein Federer und die warten genauso auf die Ansetzung wie du und du bist halt Teil dieses Turniers. Dass die Anlage natürlich unglaublich schön ist mit dem vielen Grün und dem Holz und ja, dass da einfach sehr wenig Ecken gibt, die jetzt irgendwie nicht tipptopp aussehen. Das steht eh außer Frage, aber für mich ist einfach dieses Gefühl, bei dem Turnier halt mitzuspielen und sich das verdient zu haben. Ja, genau, sich quasi nicht Lucky Loser, keine Wildcard oder so, sondern sich einfach straight da reingespielt zu haben und das ist eigentlich so dieses, ja, Gesamtgefühl, was einfach sehr, sehr gut ist.
Sehr gut. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als zum dritten Mal vielen Dank für deine Zeit und dieses Mal speziell knapp 40 Minuten am Tag vor deinem Match sind genauso die Insights, die ich sehr, sehr gerne nehme und Dementsprechend habe ich natürlich auch ein großes Interesse daran, Dadel, dass du noch ganz steil gehst in den Rankings. Nein, nicht nur deswegen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich hoffe, weil ich das als Amateursportler früher nicht gut konnte, dass du es auch ein bisschen genießen kannst. Wenn ich früher mal für meine Verhältnisse größere Spiele hatte, habe ich mich immer so unter Druck gesetzt, dass ich das gar nicht so gut genießen konnte. Ist leichter gesagt als getan. Ich hoffe, dass du es genießen kannst und an deine Leistungsgrenze kommst. Und in Deutschland hast du ganz viele Supporter, zumindest hier von der Advantage-Seite. Ich glaube, da kann ich nicht so viel verraten. Ich wünsche dir viel Erfolg, Daniel.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Worte. Ich gebe mir Mühe und hoffe auf jeden Fall, dass ich da am Montag eine gute Leistung zeige, weil dann genieße ich es im Endeffekt auch am meisten. Und ja, ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft dann nochmal wiederhören und ich irgendwas Cooles zu berichten habe.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und du bist immer herzlich eingeladen. Da kann ich, glaube ich, auch für alle Hörerinnen und Hörer sprechen. Viel Erfolg, schönen Sonntag und bis ganz bald, Daniel.
Danke, Jan. Ciao.